Aber eine Sache würde mich interessieren in dem Zusammenhang. Wie schwerwiegend sind denn eigentlich, das gilt jetzt nicht nur an Sie, sondern an alle, wie schwerwiegend sind denn eigentlich die Fehler, um die es denn dabei geht? Ich höre jetzt immer so was wie gewunken oder les oder lies und solche Sachen. Wie furchtbar wäre es denn eigentlich für das Sprachleben dieser Gemeinschaft, wenn man sagen würde, ja, lass doch die einen so und die anderen anders.
Kann man die Frage überhaupt so stellen? Ich die ganze Zeit denke ich, höre ich zu und überlege, warum kannst du eigentlich nichts sagen? Und es ist, ich glaube, es hängt ganz, ganz stark davon ab, von welcher Perspektive man die Frage stellt. Also wer die Frage stellt und welche Konsequenzen die Beantwortung hat. Gesetzter Fall, wir sehen auf die Gesellschaft und sagen, die Sprache ist ein lebendiges Wesen und sie ist Teil unserer Kultur und es wäre ganz, ganz furchtbar, wenn sie nicht lebendig wäre und wir wissen alle, dass sie sich entwickelt und nach welchen Gesetzen auch immer und das ist gut so und das soll so bleiben, macht sie nicht tot mit Regeln. Ja, und dann sitzt irgend so ein armer Mensch wie einer von Ihnen und schaut die Seminararbeiten durch und er entdeckt, dass in diesen Seminararbeiten pro Seite in seiner Wahrnehmung nach seinem Normverständnis so und so viele Fehler sind und fragt sich, müsste ich das jetzt nicht irgendwie, das ist doch ein Germanistikstudent, ahnden? Ist es überhaupt meine Aufgabe als Hochschullehrer, die Beherrschung von Sprache bei den Studenten zu ahnden? Das ist eine vollkommen andere Frage, von welcher Perspektive aus man nach Konsequenzen von Regelungen und Regelungsbedarf und Grenzen etc. schaut. Und deswegen wäre es mir wichtig, dass man nochmal die Perspektive klar macht. Aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Bildung, aus der Sicht des Normalsprechers oder als Fachwissenschaftler.
Ja, ich wollte darauf ja eigentlich auch kommen, weil es ist natürlich so, ich würde schon sagen, einmal, wenn wir praktisch wie die Fische im Wasser in unserer Sprache schwimmen, das können und so, und da gibt, kann man natürlich sagen, das sind Kleinigkeiten. Ich anerkenne natürlich auch durchaus, und da kommt auch dann die Schule wieder ins Spiel und auch der DAF und euch, dass in dieser Gesellschaft auch Normen virulent sind, also die eingefordert werden und dass, wenn man sich nicht danach verhält, dass man Sanktionen zu befürchten hat. Und insofern wäre es natürlich fahrlässig oder grob fahrlässig, muss man schon sagen, wenn man die Leute nicht darauf vorbereiten würde, dass sie auf solche Normen treffen. Und
wer ist also, macht nichts. Also zu den Lebensbereichen oder zu den Domänen, in denen so etwas tatsächlich professionell wichtig sein kann, gehört die ganze Juristerei. Also zu den wenigen Gutachten, die ich je geschrieben habe, da ging es um Examensarbeiten von rechtswissenschaftlichen Studierenden, wo jemand geschrieben hatte, die Kläger behaupten, sie haben davon nichts gewusst. Der Betreffende fiel durch mit dem Argument des Korrektors, der Kandidat beherrscht die abhängige Rede nicht. Also die Frage über Konjunktivgebrauch, etwa in indirekten Sätzen und so weiter, das ist für diesen betreffenden Studierenden nun Karriere wichtig gewesen. Aber es gibt viel harmlosere Bereiche, wo, ja, ich meine nicht nur so Stammtischdiskussionen darüber, was wohl richtig ist und was falsch ist, aber wo Leute wegen eines bestimmten Sprachgebrauchs ein bisschen verachtet werden, wo man zum Beispiel sagt, ja, der sagt ja dauernd unverzichtbar. Und unverzichtbar ist ja fast so ein schlimmes Wort wie unkaputtbar oder so, weil es auch nach den Regeln der Wortbildung nicht so ganz präzis gebildet ist. Also wo man durch den Gebrauch von bestimmten Wendungen oder bestimmten grammatischen Eigenarten, ich will nicht sagen diskriminiert wird, aber doch zumindest sozial ein bisschen abgewertet wird. Und von daher kommt gelegentlich eben auch der Bedarf an Sprachberatungsstellen, wo Leute wissen wollen, ja, was ist nun richtig? Haben die mich nun mit Recht korrigiert oder eben nicht?
Also ich denke, aus schulischer Sicht ist es zunächst in der Tat nicht so relevant, ob es gewinkt oder gewunken hat. Und auch Lese ist nicht das zentrale Problem. Sondern es ist die Verwendung der deutschen Sprache in den schulischen Kontexten. A, vom Lehrer. Da ist mein Eindruck, aufgrund von vielen, wie heißt das immer, lehrerzentrierten Unterrichtssequenzen, dass Lehrer gerne mündlich sich äußern. Die Schüler nennen das Labern. Das heißt, sie erfahren eine Sprache, aus der sie nichts lernen für ihr eigenes Sprachverhalten. Dann gibt es das Schülersprechen. Wenn Sie sich eine Schulklasse mit 30 Schülern vorstellen, eine Stunde dauert, der Lehrer kommt immer später, etwa 40 Minuten. Das heißt, für jeden bleibt pro Schulstunde eine Minute, das ist Theorie, das meiste spricht der Lehrer. Das heißt, es sind Sekundenbruchteile, also Minutenbruchteile, die dem einzelnen Schüler in der Stunde fürs eigene Sprechen zur Verfügung stehen. Dann gibt es das Schreiben der Schüler. Und da wird es interessant, wenn ich nochmal erinnern darf an die Aufsatzbeispiele. Das Hauptproblem ist nicht so sehr, ist eine Form falsch oder ist ein Tempus falsch. Darüber kann man immer auch geteilter Meinung sein. Aber es sind diese, das, was die Franzosen Clarté früher genannt haben, das schaffen sie nicht. Also die Hochsprache so zu verwenden, dass sie die Gedanken, die sie ja hoffentlich haben, modellieren können, in eine sprachliche Form bringen. Und die Ratlosigkeit der Deutschlehrer besteht nicht darin, ob es gewinkt oder gewunken hat. Das ist nicht das Problem, sondern ist der Satz noch als verständlich und den Gedanken herüberbringend akzeptierbar, ja, wenn ich das so falsch sagen darf, oder nicht? Und da fängt's an. Und jetzt kommt, Sie haben ja vorher nach der Grammatik gefragt. Ich denke, da wird Grammatikunterricht praktisch. Wenn wir, was einige Deutschlehrer auch bei ihren Verbesserungshinweisen tun, sie sammeln Beispiele ihrer Klasse und machen an diesen Beispielen exemplarisch das Problem deutlich, wie vom Gedanken zum Satz vieles kaputt geht, weil man eben in den Strukturen der Sprache, der Syntax nicht so richtig zu Hause ist. Das heißt, man muss es an Beispielen in der Tat grammatisch Stück für Stück sorgfältig erarbeiten. Und ich fürchte nur, oder das ist meine Trauer eigentlich, dass das zu wenig geschieht und dass es auch zu wenig Lehrer können. Und das müssen wir ihnen beibringen, dass sie das können.
Damit einhergeht eigentlich die Feststellung, die Herr Jakobs ganz am Anfang gemacht hat, dass man also sehr oft eigentlich noch von dem Mythos der Homogenität der Sprache ausgeht, dass man sich nicht also klar feststellt, dass es also für die Normen, also andere für die Sprache also andere Normen gibt in anderen Registern, in anderen Texttypen und so weiter. Also wenn ich habe also eigentlich ein schönes Beispiel aus dem Englischen, wenn ich das darf, weil es eigentlich massenneutral ist, nicht in dieser Hinsicht. Ein Austauschstudent ist vor ein paar Jahren zu mir gekommen und hat mich gefragt, also wo sie ein Formular hinbringen sollte in die Verwaltung. Und da hat sie dann darauf gesagt, ah, that is the man to whom I must give the form. Im gesprochenen Englischen ist es also eigentlich absolut unmöglich. Im geschriebenen Englisch geht es gerade noch. Also das ist also gilt also ein bisschen überkorrekt, aber doch also annehmbar. Aber im Gesprochenen nicht. Ganz Ähnliches gibt es auch im Deutschen. Wenn man in bestimmten Umgebungen, zum Beispiel hier im süddeutschen Raum, gewinkt sagen würde, dann würde man als Außenseiter auffallen, also in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen und so weiter. Und so ist der Sprachgebrauch, wie Sie vorhin auch sagten, also sehr, sehr, also von Textsorte, von Register, und es gibt verschiedene Normen. Und wir müssen also diese hochsprachlichen Normen nicht für allgemeingültig halten. Ich habe eigentlich ein Zitat aus der neuen englischen Grammatik von Rodney Huddleston und Jeff Pullum, die Frau Sifonen heute Vormittag erwähnt hat. Also das Problem fürs Englische, dass being ungrammatical is confused with being informal. And the danger is that the student of English will not be taught how to speak in a normal, informal way, but will sound stilted and unnatural, like an inexpert reader reading something out from a book. Das ist dann die Anwendung auf den Fremdsprachenunterricht. Aber immerhin muss man also sich feststellen, dass man es mit einem ganzen Skala von Normen zu tun hat und nicht nur die hochsprachlichen.
Nur eine kleine Bemerkung zu dem praktischen Problem in der Schule, was Sie, glaube ich, sehr richtig gekennzeichnet haben. Wir haben übrigens ganz entsprechende Probleme inzwischen auch an der Hochschule. Ich wollte nur sagen, Sie sehen an diesem Punkt, wie übrigens an ganz vielen anderen Punkten, die jetzt hier erwähnt wurden, die Möglichkeit einfach einer Arbeitsteilung und einer Interaktion zwischen den verschiedenen Zugriffen auf die deutsche Sprache. Sie könnten zum Beispiel von Grammatikern in der Hinsicht profitieren, an der Stelle, die Sie gerade formuliert haben, dass Ihnen Grammatiker ziemlich genau sagen können, welche Fehler, ich mache jetzt nur ein Anführungszeichen, weil das andere ist besetzt, zu wirklichen Kommunikationsproblemen führen. Das heißt dazu, dass das Gemeinte wirklich nicht mehr zum Ausdruck kommt oder vielleicht auch überhaupt nicht gemeint wird. In dem Sinne, dass die Sprachplanung, das Gemeinte mit der jeweiligen Sprachplanung wächst. Und solchen Fehlern, die völlig egal sind. Ja? Stark, schwach innerhalb von Nominalgruppen. Okay, das stört einen, aber das führt überhaupt nicht zu irgendwelchen Kommunikationsproblemen. Gewinkt, gewunken auch nicht und so weiter. solche Fälle wie kennenlernbar, die ich vorher erwähnt habe, kommen in der Praxis überhaupt nicht vor oder so gut wie nicht. Die sind allerdings unter theoretischen Fragen interessant. Das heißt, hier wäre so ein Interaktionspunkt zwischen einer immer noch ganz deskriptiv sich verstehenden Grammatik und einer auf praktische Probleme im Schulunterricht gerichteten Schul- und dann auch Hochschuldidaktik. Fragen Sie die Grammatiker, welche Fehler müssen wir ahnden und welche Fehler müssen wir nicht unbedingt ahnden? Das wäre ein möglicher Zugriff auf diese Sache.
Könnte ich dazu ganz kurz ergänzen? Es gibt einen Bereich, wo sich die Konsequenzen oder die Frage der Normen auf eine ganz brachiale Art und Weise zeigt. Es gab eine Untersuchung 2004, 2005 zu den Problemen, die Fachschüler bei dem Facharbeiterabschluss haben. Und man hat im Land Hessen, ich hoffe jetzt nicht, dass alle Hessen da sind, festgestellt, dass 40% der Fachschüler im dritten Lehrjahr, wo man die Abschlussprüfung macht, 40% durchgefallen ist, weil sie weder von ihren Lesefähigkeiten noch von ihren schriftlichen Darstellungsfähigkeiten des beim Lesen erworbenen Wissens in der Aufgabe, in der Klausur, in der Lage waren zu bestehen. 40%. Und diese Fehler bestanden auf der Ebene Beugung des Verbs, einfache Satzkonstruktion, Konnektoren, logischer Aufbau, Satz A schließt an Satz B an. 40%. Die sind mündlich durchgekommen, aber schriftlich nicht. Da kommt das K.O.-Kriterium und zwar auf einer wirklich ganz basalen Ebene.
Da gibt es ja wohl auch dann Fehler verschiedener Kategorien. Also das wurde ja schon angesprochen. Also so kleine Unterschiede wie gewinkt und gewunken schlagen da nicht zu Buch.